hören den Springer Medizin Podcast.
Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer heutigen Folge. Immer mehr Tumortherapien können auch oral eingenommen werden. Bei Brustkrebs ist das ja schon länger eigentlich normal, dass Patientinnen und Patienten zu Hause ihre Therapien einnehmen können. Aber auch bei neuen Wirkstoffen ist das jetzt immer öfter möglich. Meine ersten Gedanken dazu waren, das hat doch sicher viele Vorteile. Patientinnen und Patienten sind autonomer, können zu Hause ihre Therapien einnehmen, müssen nicht in die Klinik und die Praxis gehen. Und die Teams haben doch sicher auch weniger Aufwand damit und weniger Stress. Aber so einfach ist es nicht. Das habe ich gelernt auf einer Session hier auf dem Deutschen Krebskongress, wo ich auch sitze mit Brustkrebsexpertin Rahel Würstlein von der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Sie haben ja zur Adhärenz bei der oralen Tumortherapie hier auch einen Vortrag in einer Session gehalten. Und vielleicht definieren wir einmal Adhärenz noch kurz, weil es ist ja doch mehr als einfach eine Tablette zum richtigen Zeitpunkt zu nehmen. Vor allem in der Onkologie bedeutet das ja schon mehr.
Ja, sehr gerne. Also wenn wir in der oralen Tumortherapie über Adhärenz sprechen, dann umfasst das zum einen das Kapitel der Kommunikation und auch des Agreements, dass eben die Therapie in Tablettenform durchgeführt wird. Dann aber auch, und das ist eben teilweise über sehr lange Zeit dauern, die Einnahme dieser speziellen Tumortherapietabletten und zwar eben in der richtigen Dosierung, zum richtigen Zeitpunkt, zu den richtigen Umgebungsbedingungen und, ich sagte es schon, eben über lange Zeiträume und da sprechen wir wirklich über Jahre. Das ist etwas, was wir im Bereich des Mammakarzinoms auch schon lange als kritischen Punkt definiert haben. Schon bei der einfachen adjuvanten antihormonellen Therapie, also Einnahme Tamoxifen, Einnahme Aromatasehemmer im kurativen Setting, wissen wir, dass ein relevanter Teil von Patienten das zumindest nach einer gewissen Zeit nicht mehr nimmt. Die neuen Analysen sagen, dass nur ungefähr 70% tatsächlich die 5 Jahre erreichen. Das ist natürlich in der metastasierten Situation anders, weil natürlich die Besprechungen und Rücksprachen mit dem Behandlungsteam häufiger sind und weil natürlich auch der Therapiedruck und oft ja auch die Symptomatik auf der Patientenseite da natürlich mehr reinspielt. Aber wir wissen eben, der große Vorteil, lang andauernde Therapien, das heißt lange progressionsfreie Intervalle, was ja onkologisch super ist, erfordert dann eben auch viel Kraft und Durchhaltevermögen. Und deswegen wird in der Onkologie natürlich sehr stark daran gearbeitet, wie können wir das unterstützen, und zwar nicht nur am Anfang, wenn es erstmal um die Aufregung geht, dass das alles richtig läuft und eine Alltagstauglichkeit findet, sondern eben auch auf Strecke, wenn wir hier eben jetzt über Monate und teilweise Jahre sprechen.
Sie haben gerade schon gesagt, jetzt bei der adjuvanten Therapie, dass so 70% die Therapien korrekt einnehmen. Weiß man, hat man da schon Daten zur metastasierten Situation, wie gut da die Adhärenz ist?
Ich glaube, dadurch, dass wir doch Patienten in der metastasierten Situation relativ engmaschig sehen, haben wir da einen engeren Draht und natürlich ist auch der Therapiedruck auf Seiten der Patienten höher. Es gibt bis jetzt wenige Untersuchungen, die tatsächlich anhand von zum Beispiel Wirkspiegeln im Blut oder eben auch genaue Messungen, wie viele Tabletten werden tatsächlich aus der Dose rausgenommen, zeigen, wird ab Therapiebesprechung und dann Ausstellung des Rezepts, und das geht ja dann mit dem Patienten raus in die öffentlichen Apotheken, tatsächlich auch das Abholen dort und dann auch, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, eben das Einzunehmen nach Plan zu Hause. Da gibt es wenig Forschung. Das, was wir wissen aus den Daten der Krankenkassen und auch natürlich den Daten der Pharmaindustrie, aus wie viele müssten es statistisch sein und wie viel wird wirklich zumindest jetzt schon mal in den Apotheken eingelöst. Da ist doch die Adhärenz jetzt, gerade wenn wir im metastasierten Setting sind, hoch. Was wir aber umgedreht trotzdem immer wieder wissen, ist, wie schwierig es für die Patienten ist. Wir haben zum Beispiel in eigenen Untersuchungen gezeigt, dass die Einnahme der PARP-Inhibitoren, das wäre jetzt so eine klassische Substanzklasse beim Ovarialkarzinom, man da nochmal ganz genau nachprüfen muss nach 1 bis 2 Wochen, ob die wirklich verstanden haben, wie viele Tabletten sie morgens und abends zum richtigen Zeitpunkt eben einnehmen. Und nicht aus Versehen eine deutlich zu hohe oder auch nur halb richtige Dosierung eingenommen wird, weil natürlich in der Aufregung der Arztpatienten oder mittlerweile auch zunehmend Pflege- oder Onco-Coach-Patientengespräche diese Informationen oft untergehen. Und das ist ja schon der erste Hinweis, wie wir dann da auch Patienten unterstützen können.
Auf jeden Fall, ja. Ja, ganz spannend fand ich, Sie haben ja quasi zitiert die Mission Impossible für Patientinnen und Patienten, die Sie teilweise haben bei der oralen Tumortherapie. Ich könnte Sie das nochmal so aufgreifen, wieso das wichtig ist, vielleicht diese Aufgabe auch aus Patientinnen und Patientensicht nochmal so klar zu machen, was das eigentlich bedeutet, das korrekt einzunehmen.
Der große Unterschied zu den klassischen onkologischen Therapien ist ja, dass die bisher in den onkologischen Praxen oder Kliniken appliziert wurden. Egal, ob es jetzt die Chemo oder was auch immer Infusion gewesen ist, ob es die subkutane oder intramuskuläre Injektion ist, es war immer klar, ist dieser Patient dann zur Therapie gekommen? Das ist natürlich ein Gap, aber wenn der Patient in der Abteilung ist, dann wird diese Therapie auch durchgeführt. Das heißt, als Ärztin weiß ich genau, okay, jetzt ist für die Zeit X auch tatsächlich die Therapie komplett onkologisch im Patienten und kann jetzt auch ihre Wirkung ausüben. Und das weiß ich eben mit der Übergabe eines Rezepts nicht mehr. Wir unterstützen das durch viele Möglichkeiten. Was wir jetzt festgestellt haben, ist, dass was klassischerweise immer noch am besten hilft, ist ein Therapiekalender. Weil, und jetzt kommt die Mission Impossible, Es ist natürlich für Patienten absolut möglich, zur richtigen Uhrzeit die richtige Tablette in der richtigen Dosis zu nehmen. Aber das Ganze kommt ja zusammen mit der Eigenmedikation der Patienten. Also zum Beispiel ganz viele Patienten mit Schilddrüsenhormoneinnahmen, mit kardialer Medikation, mit Antikoagulation, Diabetesmedikation. Die Patienten werden älter, das ist natürlich ein großer Block. Und dann kommt ja noch alles Mögliche dazu, was Patienten dann auch noch zusätzlich nehmen, teils auch von uns unterstützt, zum Beispiel Vitamin D. Und dann ergibt sich daraus schon eine große Herausforderung, das alles in die richtigen Reihenfolgen und Kombinationen zu bringen, zum Beispiel wirklich morgens als erstes den Magensäureblocker zu nehmen und dann im entsprechenden Abstand erst die Schilddrüsenmedikation und zum Beispiel dann nach dem Frühstück die onkologische Medikation.
Ja, also das macht diese Mission Impossible auf jeden Fall klar, also diese ganze Komplexität.
Und es kommen ganz einfache Sachen dazu. Können Patienten gut lesen? Also diese Packungsbeilagen können die sicher nicht lesen in der kleinen Schrift und in der Länge. Aber können die gut ihren Medikamentenplan lesen? Haben sie überhaupt einen Medikamentenplan? Und es ist ja toll, dass wir in Deutschland die Möglichkeit haben, dass bei den Entlassungen jetzt verpflichtenden Medikamentenplan in den Arztbriefen steht. Dass Patienten zusätzlich auch über die Apotheken tatsächlich einen Medikamentenplan und auch einen Medikamentencheck bekommen können, der ja auch in der Aufregung einer Notfallsituation sehr helfen kann und der ja auch den Angehörigen und oft ja auch den Pflegediensten sehr hilft, dass das alles auch richtig bereitgestellt und beachtet wird. Und dann kommen noch Spezifitäten dazu. Es gibt zum Beispiel viele Medikamente, die werden nicht jeden Tag gleichmäßig eingenommen. Es gibt Medikamente mit 21 Tage Einnahme, 7 Tage Pause oder 4 Tage Einnahme, 3 Tage Pause. Da braucht man dann Brücken. Ja, wir sagen dann immer verlängertes Wochenende, aber dann macht es eben auch Sinn, dass die erste Einnahme ein Montag ist und man nicht irgendwie da aus der Praxis donnerstags startet. Also wir lernen da unheimlich von unseren Patienten, mit unseren Patienten, aber vor allen Dingen auch mit der Pflege, was so Strategien sind, dass solche teils doch auch komplexen Dinge funktionieren, weil es oft auch Kombinationsbehandlungen sind. Also eine Tablette wird jeden Tag genommen, aber die andere eben nur Tag 1 bis 21 und dann Pause. Und da darf eben nicht vorkommen, dass der Patient verwirrt ist in seinem Einnahmeschema oder eben auch weiß, wo melde ich mich, wenn ich jetzt nicht mehr ganz sicher bin. Also man braucht auch für die orale Therapie ganz klar feste Erreichbarkeiten und Ansprechpartner.
Das ist ja sicher auch wichtig, weil ja auch relevante Nebenwirkungen auftreten können, gerade bei den onkologischen Therapien.
Absolut. Ein großer Unterschied zu klassischen, einfachen Medikamenten in der oralen Tumortherapie ist natürlich, dass das hochonkologisch wirksame Medikamente sind, die an vielen Stellen die Chemotherapie ersetzt haben. Aber der Preis ist, das macht auch teilweise relevante und hochrelevante potenzielle Nebenwirkungen. Manchmal dann auch hochgradig. Und wenn wir da zum Beispiel die Diarrhö nehmen, dann ist das was, da ist die Adhärenz sofort beendet, weil der Patient, der das in Zusammenhang bringt, natürlich kritischer sein mit einer Einnahme der Medikation. Es ist aber auch ganz wichtig, dass die dann einen Ansprechpartner haben und gut instruiert sind. Egal, was an höhergradigen Nebenwirkungen ist, stoppen und Kontaktaufnahme zum onkologischen Team, damit man das alles wieder einspuren kann. Wir sagen auch unseren Patienten immer, bei jedem stationären Aufenthalt halten Sie Rücksprache und im Zweifel dann eben für die Zeit des stationären Aufenthalts am Anfang erstmal pausieren, bis wir geklärt haben, auch von onkologischer Seite Rücksprache mit dem stationären, was auch immer, ärztlichen Team, gibt es da einen möglichen Zusammenhang. Mhm. Denn wir sehen Diarrhö, wir sehen Hautveränderungen, wir sehen Blutzuckerveränderungen, auch das ist neu. Wir müssen nicht Diabetiker trainieren auf regelmäßige nüchtern Blutzuckerchecks und auch HbA1c-Kontrollen. Und das zeigt schon, dass es hoher Aufwand auf Seiten des Behandlungsteams und einfach tatsächlich auch ein hoher Anspruch an das Eigenmanagement unserer Patientinnen und Patienten und ja oft eben auch der Angehörigen, die da drumherum sind.
Ja, und für die Kommunikation wahrscheinlich. Ja. Also unglaublich viel, was man mitgeben muss, was man wahrscheinlich vorab sprechen muss, um genau jetzt vielleicht nicht die eine Nebenwirkung nicht angesprochen zu haben, die aber relevant ist und dann ist die Patientin oder der Patient verwirrt, genau. Sie haben schon so ein bisschen angesprochen, was ich ja auch ganz spannend fand, was so die Adhärenz noch mit beeinflussen kann. Also Nebenwirkungen, aber auch Wechselwirkungen sind ja auf jeden Fall wichtig. Also Sie haben es vorhin gesagt, dass Patienten und Patienten überhaupt die Zettel lesen können, die sie mitgeben. Da gibt es denn noch weitere Faktoren, die man vielleicht so im klinischen Alltag eher mal vergisst, die aber irgendwie auch wichtig sind? Vielleicht auch für die Entscheidung, ist denn eine orale Tumortherapie überhaupt machbar?
Also ein Faktor, auf den wir sehr schauen, ist, ob ein Mensch alleine lebt oder ob es da eben Angehörige gibt, die das auch mit unterstützen können, die auch zuhören bei der Aufklärung, deswegen natürlich auch dabei sein müssen, wo wir dann auch Feedback bekommen, da gibt es mal Schwierigkeiten. Dann ist natürlich ein wichtiges Thema, wie gut können Patienten schlucken? Jetzt nicht nur speziell Tabletten, das ist ja in sich schon ein Thema, sondern auch generell, was ja bedingt sein kann durch andere Begleiterkrankungen, aber auch tatsächlich durch die Tumorsituation als solches, manchmal auch durch die Nebenwirkungen, wenn das eine Stomatitis zum Beispiel macht, oder eben auch durch die Tatsache der zu großen Mengen an Tabletten, die da auf manchmal seitenlangen Medikamentenplänen auftauchen. Und das wären alles so Stellen, wo man sagt, okay, da muss man nochmal kritisch prüfen, ob das jetzt der richtige Therapieschritt in dieser Situation, egal ob jetzt kurativ oder im metastasierten Setting, ist für die Patienten, es war für uns damals ein großer Umbruch, als 2015 diese Substanzen wirklich ihr Feld erobert haben. Mittlerweile haben da alle Abteilungen auch schon eine extrem gute Routine und ein sehr gutes Setting, egal ob es onkologische Praxen oder Kliniken sind. Aber immer noch dieses Mitnehmen auch der hausärztlichen Versorgung ist, glaube ich, an der Stelle extrem wichtig, dass beide Seiten voneinander eben wissen, wie sieht der Gesamtmedikamentenplan aus und ist das ein Patient, der das auch gut versteht und auch regelmäßig macht. Und da gibt es ja viele Unterstützungsmöglichkeiten, auch mit den gerichteten Tabletten, also dass die eben nicht mehr mit den Einzelblistern daheim sitzen, sondern das eben schon in der Pillenbox eben auch drin haben. Und dann hat man auch ein gutes Gefühl, ist das wirklich eingenommen worden, ja oder nein. Und es gibt dann, und das ist ja das Geschenk dieser langen oralen Therapien, natürlich noch besondere Herausforderungen. Das sind dann so Dinge wie Urlaubsplanung oder die Planung von Rehas oder anderen wichtigen Dingen. Und das erfordert eben auch viel Menschenkenntnis, aber auch viel Flexibilität von Seiten der onkologischen Behandler, das frühzeitig auch schon einzuplanen und auch dass Patienten das eben ansprechen und man da dann ein gutes Konzept, einen guten Plan hat, dass auch wirklich alle Rezepte zum Beispiel mit ausgehändigt und schon eingelöst sind und nicht irgendjemand irgendwo steht und sagt, ja, jetzt habe ich das Medikament nicht dabei oder nicht in ausreichender Menge dabei. Aber ich glaube, auch an der Stelle haben wir viel gelernt und dieses Netzwerk, zu dem ja ganz stark dann eben auch die Apotheken gehören, ich habe es schon angesprochen, mit dem Medikamentenplan, mit dem Check auf Wechselwirkung, aber eben auch so in dieser mittelfristigen Planung spielen da eine ganz große Rolle. Und das ist für uns in der Onkologie auch an vielen Stellen neu, weil die klassische Zytoapotheke, die ja sehr sich beschäftigt mit der Herstellung und natürlich auch dem gemeinsamen Management und kritischen Hinterfragen von IV-Therapien, hat ja überhaupt nichts zu tun dann eben mit den öffentlichen Apotheken, die ja auch der Patient selbst wählt. wo dann diese Rezepte eingelöst sind. Und auch auf Seiten der Pharmazie passiert da im Moment sehr, sehr viel, um da auch Standards mit zu etablieren, dass wirklich da auch gesichert ist, dass überall nicht nur das Medikament beschafft wird, das klappt ja, sondern eben auch die Beratung, die Begleitung und eben Dinge wie Wechselwirkungscheck auch gerade im Bereich komplementärer Medikation mit eingesetzt werden.
Ja, auch wenn es so Medikamente gibt, die nicht verschreibungspflichtig sind, das kann ja dann eigentlich auch wirklich nur in der Apotheke so wirklich hinterfragt werden. Klar, man kann nachfragen, aber da ist natürlich diese Instanz schon auch sehr wichtig.
Absolut. Und eine unserer wichtigsten Dinge am Anfang ist immer, wir starten jetzt in eine Therapie, wo Tabletten eine ganz große Rolle spielen in ihrer Wirkung, aber auch in ihrer potenziellen Nebenwirkung. Vor allen Dingen aber eben auch im Einfluss auf, wie lang wird jetzt diese Therapiephase stabil sein, das heißt ohne Verschlechterung der Tumorerkrankung. Und da ist es eben ganz wichtig, dass dieses Team insgesamt gut zusammenarbeitet und klar kommuniziert, gut informiert ist, dass alle gut auch ausgebildet sind, alle Berufsgruppen, die in dem Bereich tätig sind. Und da haben sich ja sehr große Möglichkeiten auch in der Therapiebegleitung durch moderne Techniken wie E-Health, also klassischerweise Apps, teilweise auch Digas, herausgebildet, aber eben auch ganz neue Spezialisierungen, eben, ich sagte es schon, in der Pflege. Wir haben heute an vielen Standorten Onco-Coaches, die große Schwerpunkte in der oralen Therapie haben. Und gerade eben auch, wenn eine Umstellung von einer oralen Therapie, die vielleicht ganz einfach im Handling war, auf eine komplexere Therapie erfolgt, weil was wir im Moment sehen, ist, dass das sehr viel in Kombinationstherapien geht in der oralen Tumormedikation. Und da ist aber eben der Vorteil, dass diese Patienten die Situation als solches schon kennen und wir uns dann sehr stark konzentrieren können, okay, was ist jetzt anders an der Therapie, in der Einnahme, in vielleicht auch der eigenen Beobachtung, was verändert sich oder auch, ich sprach es an, Blutzuckermessung, eigenen Maßnahmen, die Patienten durchführen müssen und dann eben auch wieder in einer hoffentlich langen, progressionsfreien und gut Nebenwirkungsprofil eingestellten und symptomarmen Zeit. Ja.
Können Sie noch mal erklären, Onco-Coach, das ist quasi eine Ausbildung, was Pflegekräfte machen können und das könnten theoretisch viele andere Kliniken und Praxen auch so einführen?
Absolut, viele Praxen und Kliniken haben das schon und das ist jetzt kein irgendwie geschützter Name. Also es sind letztendlich Onkolotsen und die werden ja in unseren Zentren und Praxen sehr unterschiedlich mit in die Teams integriert. Hier ganz konkret geht es um kontinuierliche Ansprechpartner im onkologischen Behandlungsteam, was eben nicht mehr speziell der Onkologe persönlich sein muss, was aber von Seiten der ärztlichen Onkologie delegiert und deswegen auch verantwortet wird und deswegen ist da die Schnittstelle so wichtig. Aber für Patienten ist das ein deutlich niederschwelligeres, verbindliches und eben kontinuierliches, sehr gutes Angebot. Und umgedreht, wenn man jetzt die Pflegeseite anschaut, natürlich auch eine Chance, da sehr eigenständig diesen Beruf ausüben zu können mit, ganz klar, natürlich auch einer sehr hohen Verantwortung dann an der Stelle. Und viel Kreativität, die von Seiten der Pflege dann eben auch im individuellen Setting dieses Patienten, dieses Umfelds damit eingesetzt wird.
Haben Sie denn abseits von diesen Onco-Coaches noch so Best Practices, die Sie jetzt etabliert haben, wo Sie sagen, das funktioniert richtig gut, das würden Sie auch anderen empfehlen?
Also erstmal muss man sagen, der Großteil der Patienten kommt sehr gut mit den oralen Therapien zurecht, gerade wenn eben auch die Unterstützung da ist, wenn das Vertrauen in die Therapie, und das ist ja ganz wichtig, ich muss ja vertrauen, dass diese vielleicht auch nur eine Tablette einmal am Tag jetzt in der Lage ist, den Krebs stillzuhalten oder sogar deutlich zu reduzieren. Also wenn diese Voraussetzung auch in das Therapieziel klar ist, kommt ein großer Teil gut zurecht. Ich sprach vieles schon an, den Medikamentenplan, die Tagebücher, also wir sagen Therapie-Tagebücher, wo man eben nicht nur notiert, ich habe das eingenommen, das können Sie heute ja auch über Apps steuern, ja, sondern wo eben auch speziell notiert werden kann, gab es zu bestimmten Zeitpunkten rhythmisch bestimmte Nebenwirkungen, weil das kann dann natürlich auch im nächsten Arzt- oder Pflegegespräch dann besser optimiert werden. Und das Informationsmaterial, was es eben auch zu den Substanzen in unterschiedlicher Form gibt, das sind alles Dinge, die sehr gut helfen. Und was wir eben auch in unseren eigenen Versorgungsforschungen gefunden haben, war tatsächlich dieses Nachfragen nochmal nach 1 bis 2 Wochen. Und wirklich nachzufragen, wie nehmen Sie das jetzt? Sagen Sie es mir nochmal, weil dann weiß ich auch sicher, dass alle das gut verstanden haben und dass wirklich die Einnahme zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Dosierung eben und auch vielleicht in der richtigen Kombination gut funktioniert. Und die Aufgabe, die wir darüber hinaus dann haben in der Aus- und Weiterbildung, dafür ist ja hier der Krebskongress mit seinen vielen interdisziplinären und vor allen Dingen auch interprofessionellen Sitzungen und auch mit dem starken Impact der Patienten hier mitsprechen zu können, ein exzellentes Beispiel.
Ja, ist auf jeden Fall ein super interdisziplinäres Thema, total spannend. Haben Sie denn jetzt aus der Session noch irgendwas mitgenommen, wo Sie sagen, das hat sich jetzt für Sie nochmal verinnerlicht oder irgendein neuer Aspekt, den Sie jetzt nochmal mitnehmen?
Für uns sind immer die Aspekte direkt aus Patientensicht so wichtig. Mhm. Und Eva Schumacher-Wulff hatte uns ja nochmal in die Sitzung ihre Aspekte mitgegeben. Und wirklich vor Augen zu haben, dass wir nicht nur kurz die Stirn runzeln, wenn wir den Medikamenten, also den Gesamtmedikamentenplan vorgelegt kriegen, der dann gefühlt auf die dritte Seite geht, sondern spätestens in dem Moment drüber nachzudenken, wird das jetzt bedeuten, es wird besonders gut funktionieren, weil Tabletteneinnahme offensichtlich klappt? Oder sind wir jetzt mit unserer onkologischen Medikation der Moment, wo das einfach endgültig unübersichtlich und dann auch nicht mehr compliant sein wird. Und dann kann das vielleicht auch mal der Moment sein, wo man als Alternative nochmal eine andere Applikationsform überlegt. Meistens ist das aber nicht nötig, sondern man wird dann eher drüber nachdenken, können wir, wenn es da Probleme gibt, über Dosisanpassung oder eben durch die engmaschigere Begleitung, vor allen Dingen eben auch über die Pflege und regelmäßige Feedback-Funktionen, das an der Stelle optimieren. Und damit haben wir schlussendlich die beste Erfahrung gemacht. Wie ich vorhin sagte, da einmal so ein Telefonanruf nach 1-2 Wochen, dann ist das oft bei vielen schon gar nicht mehr nötig. Dann haben die therapiebedingt feste Termine, zum Beispiel nach 2 und nach 4 Wochen im ersten Quartal. Und danach hat man dann meistens schon ein sehr gutes Setting und weiß, wie oft man sich auch persönlich, ärztlich wie pflegerisch treffen muss und wie viel man eben auch über digitale oder Telemedizin abbilden kann. Ich glaube, es ist eine Chance, ein sehr individuelles Therapiesetting mit den Patienten zu gestalten. Und das kann ja entweder engmaschiger sein oder eben auch weitmaschiger sein, ganz auf jetzt die Situation und den Bedarf angepasst. Und das ist eine Flexibilität und auch natürlich eine ganz andere Einteilung jeglicher Ressourcen, die wir bei der oralen Tumortherapie haben, wie wir sie natürlich doch in einem sehr klaren, auch tagesstrukturellen Setting von IV-Therapien oder anderen Applikationsformen oft nicht anbieten können.
Ja, super. Vielen Dank für die super spannenden und wichtigen Einblicke und noch einen erkenntnisreichen und schönen Kongress.
Ja, ganz herzlichen Dank Ihnen.
Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung.